Schön, hörst du hier den Podcast vom Christlichen Treffpunkt Zug. Wir wünschen dir eine inspirierende Zeit.
Ich habe ja in meiner letzten Predigt habe ich über Mutter Teresa gesprochen. Dieses sehr seltene Interview mit ihr, wo der Reporter sie fragte, ja, was beten Sie, wenn Sie beten? Und sie ihm sagte, nichts, ich höre einfach. Ich habe die Geschichte nicht fertig erzählt. Das Interview geht weiter. Nach ihrer Antwort ist kurzes, etwas betroffenes Schweigen des Reporters. Er ist sich nicht sicher, man spürt es richtig, was soll er ihr jetzt auf das antworten? Und so fragt er sie dann etwas verlegen, okay, wenn sie dann zu Gott beten, was sagt er dann zu ihnen? Mutter Teresa bleibt einen Moment lang ruhig und sagt dann, er sagt nichts, er hört zu. Wieder ein Moment der peinlichen Stille und sie erklärt ihm, wenn Sie das nicht verstehen, ich kann es Ihnen auch nicht erklären. Und ich denke, Mutter Teresa beschreibt da eine Dimension des Gebets, die ganz schwierig ist mit Worten zu fassen. Diese innige Zusammensein, wo jedes Wort zu viel wäre. Wo einfach diese überwältigende Herrlichkeit, Gegenwart Gottes so da ist, dass jedes Wort irgendetwas kaputt machen würde. Wo es einfach so schön ist, so heilig ist, so unglaublich ist, dass es keine Worte braucht, sondern einfach zu genießen ist. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Diese Dimension des Gebets. Wir haben also über drei Arten des Gebets miteinander gesprochen. Zu Gott sprechen, mit Gott reden, auf Gott hören. Und heute die letzte Dimension oder Art des Gebets. Bei Gott sein. Und ich denke, in all diese drei Arten, die fließen irgendwo mit ineinander hinein. Man fängt wohl mit zu Gott sprechen an. Wir haben ja darüber gesprochen, dass unser Vater so vorgegebene Gebete, die füllt man immer mehr mit eigenen Worten. Es wird immer mehr zum Dialog. Und aus dem heraus kann es diese Momente des Einfachs sein bei Gott. Und aus dem heraus kann es wieder zum Dialog kommen oder zum einfach hören oder einfach erzählen. Und so fließt das ineinander und ist wie so, so ein Tanz, kann man fast sagen, mit unserem himmlischen Papa, der mal ganz ruhig ist. Wie so in unseren Jugendjahren der Slow Dance, wo man da innig zusammen tanzt. Und man ist wie so mit unserem himmlischen Papa. Es ist so intim, so nah. Und man ist, es laufen einem die Tränen runter, weil diese Gegenwart so unbeschreiblich ist. Und dann spricht man wieder mit ihm. Manchmal hört man auch nichts und man wünscht sich, etwas zu hören. Und dass man in diesem ständigen Wechselwirkung mit Gott zusammen unterwegs. Und ich glaube, das ist auch Gott, was er mit uns möchte. Dieses Abwechselnde, wie in jeder Beziehung. Es gibt Zeiten des Sprechens, Zeiten des Hörens und Zeiten des Seins. Ich denke, die Tiefe der Intimität einer Beziehung zeigt sich, wie wohl du dich fühlst, wenn man zusammen einfach still ist. Und ich meine damit nicht diese peinliche Stille, wenn wir nichts mehr zu sprechen wissen, wie vielleicht der Reporter gespürt hat in diesem Moment. Oder wie du vielleicht auch schon zu Hause erlebt hast, als dir das Dialogmaterial ausgegangen ist. Sondern diese wohlig-wärmige Gegenwart, wo es einfach keine Worte mehr braucht. Und du das einfach genießen kannst. Vis-à-vis voneinander zu sitzen, jetzt mit deinem Ehepartner, Ehepartnerin. Und es einfach gut ist. Und das reicht. Und genau so möchte Gott auch mit uns so Momente haben. Und so möchte ich heute so ein bisschen eine Form des Gebets anschauen, die vielleicht jetzt in unserer freikirchlichen Tradition nicht so bekannt ist. So dieses ruhige Gebet. Oder gewisse Traditionen, ich werde es auch heute so nennen, das kontemplative Gebet. Das bedeutet für verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten in der Kirchengeschichte unterschiedliche Dinge. Aber es heißt eigentlich nichts anderes als konzentriertes Betrachten oder konzentriertes in dieser Gegenwart Gottes sein. Und wenn jetzt kontemplatives Gebet für dich negativ belegt ist, dann brauch einfach konzentriertes Betrachten, wenn ich von kontemplativem Gebet spreche. Und ich denke, es ist eben nicht etwas nur für Nonnen und Mönche und introvertierte Menschen, sondern ich denke, es ist eine Form des Gebets, die für alle ist. Und man muss wie herausfinden, passt das für mich oder nicht? Und ich denke, gerade in der heutigen leistungsorientierten Gesellschaft kann das eine wunderbare Form sein, des Zur-Ruhe-Kommens bei Gott sein. Aber bevor wir weiter da eingehen, mache ich auch heute wieder ein Interview und selbstverständlich nehme ich Nadine. Wir müssen sie jetzt ausnutzen, solange sie noch da ist. Und mache mit ihr ein kurzes Interview, wie sie denn betet. Und das ist gleich meine erste Frage an dich. Ja, wie betet Nadine?
Wie bete ich?
Ja, wie betest du?
Ich bete eigentlich zu Jesus und zu Gott. Mhm. Und ich spreche ihn einfach an. Und ich danke zuerst, dann bitte ich und dann proklamiere ich. Für mich ist es schön, einfach, manchmal gibt es Situationen, da denke ich, ich möchte Gott erinnern, was er versprochen hat. Ich weiß, er braucht die Erinnerung nicht, aber mir tut es gut, das auszusprechen.
Super. Jetzt, wann betest du? Hast du bestimmte Zeiten oder Rhythmen, die du fürs Gebet brauchst?
Ja, es gibt bestimmte Zeiten. Das ist einerseits vor dem Essen. Das ist sehr klassisch. Dann haben wir in der Familie eine Family Time. Das ist eine Zeit am Abend, wo wir zusammenkommen, in der Bibel lesen und auch beten. Und ich bete auch vor dem Zu-Bett-Gehen. Besonders, wenn ich nicht schlafen kann, fange ich an. Danke, Herr. Und dann schlafe ich ein, wahrscheinlich. Aber das heisst nicht, Gebet ist spannend und wichtig.
Jetzt, wie ist das mit dem Hören auf Gott? Wie machst du das auch und wie erlebst du das?
Ich mache das auch, aber es fällt mir schwer, ehrlich gesagt, weil ich gerne schnelle Antworten habe. Ich übe das zum Teil im Haustreff oder in der Kleingruppe und ich werde auch von meinen Eltern ermutigt. Aber es ist schon ein Thema, das ich noch mehr lernen muss oder lernen möchte und mehr entfalten möchte.
Okay. Und hat sich jetzt, wenn du so zurückblickst in deine christliche Karriere, sag ich mal, dein Gebetsleben verändert?
Mein Gebetsleben wurde sehr von meinen Eltern geprägt. Also so wie sie beten, das habe ich eigentlich abgeschaut. Und ich habe einmal meinen Vater gefragt, ja, was kann ich beten, dass es auch sicher erhört wird. Weil wenn ich bete, möchte ich auch, dass es passiert. Hat er mir gesagt, Nadine, dann betest du einfach Gottes Wort, die Bibel. Weil das ist die Wahrheit und das wird die Verheißungen dort werden sich erfüllen. Das habe ich von meinem Vater. Von meiner Mutter habe ich Gebete, die man hören kann und nachsprechen kann. Sie hat so eine neue Gebetsform entdeckt. Dann schickt sie mir und ich darf sie auch entdecken und ausprobieren.
Cool. Hey, super, vielen Dank. Danke für deine Bereitschaft, das Interview zu machen.
Danke.
Nadine. Ich möchte mit euch so dieses kontemplative Gebet etwas anschauen, etwas vertiefen. Es gibt so wie drei Gesichtspunkte da. Das Schauen, das Nachgeben und das Ruhen. Wir finden das im 2. Korinther 3,18. das Schauen. Wunderbar da beschrieben, 2. Korinther 3, 18. Da steht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wunderbar, oder? Gott ist es, der, oder sein Geist ist es, der in unserem Inneren uns umgestaltet. Und was sollen wir tun? Ihn anschauen. Seine Herrlichkeit anschauen. Uns Zeit nehmen, mit ihm zusammen sein. Dieses Schauen. Und Mose, oder, wie mit unverhülltem Gesicht, oder, der Mose, der hat, dem wurde der Vorhang weggenommen. Und er vergleicht es in den Versen vorher, dass eben die Juden, die haben diesen Vorhang noch drauf, sie erkennen Gott gar nicht. Aber wenn wir Jesus Christus in unser Leben einladen, dann ist dieser Vorhang im Tempel zerrissen. Wir können Gott erkennen, so wie Alex jetzt Gott erkannt hat und merkt, wow, wenn sie jetzt eine Beerdigungspredigt hört, dann versteht sie es. Der Vorhang ist weg, irgendetwas hat Klick gemacht. Ich kann Gottes Herrlichkeit sehen. Und wenn ich in der Bibel lese, wenn ich diesen Heiligen Geist in mir drin habe, dann fängt er an, mir dieses Wort zu erklären. Wenn ich im Gebet bin, mit Gott zusammen bin, fängt plötzlich der Heilige Geist an, mir Dinge zu zeigen. Dieser Vorhang ist weg und ich habe diese freie Sicht auf Gott und darf ihn betrachten, ihn anschauen. Dieses Schauen. Schauen heißt eigentlich anstarren, dieser innere Blick des Herzens auf etwas. Das ist ein anderes Wort für kontemplatives Gebet, ist betrachtendes Gebet. Man schaut Gottes Wort an, man schaut Gott an. Man schaut seine Herrlichkeit an. Und dann spürt man, erlebt man etwas von dieser Herrlichkeit. Im Alten Testament Gottes Herrlichkeit, die ja oft wie eine Wolke über die Stiftshütte kam oder als Wolkensäule dem Volk Gottes vorausging. Oder den ganzen Berg Horeb da, als Mose raufging, umhüllte mit seiner Herrlichkeit. Und Gott möchte uns wie so einhüllen in diese Herrlichkeit, in seine Gegenwart, wenn wir uns Zeit nehmen und uns intensiv auf ihn ausrichten. Und Herrlichkeit heißt jetzt nicht Gottes Ruhm und Berühmtheit, sondern Herrlichkeit heißt eben Gottes wunderbare Schönheit und Gegenwart. A.W. Tozer hat das mal wunderschön beschrieben. Er sagte, der Glaube ist kein einmaliger Akt, sondern ein ständiger Blick des Herzens auf den dreieinigen Gott. Glaube bedeutet also, die Aufmerksamkeit des Herzens auf Jesus zu richten. Es bedeutet, den Geist zu erheben, um das Lamm Gottes zu sehen und dieses Schauen für den Rest unseres Lebens nicht mehr aufzugeben. Das mag anfangs schwierig sein, aber es wird leichter, wenn wir beständig auf seine wunderbare Person schauen, ruhig und ohne Anstrengung. Aber es braucht eben, dass wir diese Zeit auch nehmen. Sei das am Abend vor dem Einschlafen, sei das vor dem Essen kurz innehalten, am Morgen nach dem Aufstehen. Dass wir uns diese Zeiten nehmen, wo wir sagen, jetzt schaue ich auf meinen Jesus, jetzt schaue ich auf diese Herrlichkeit Gottes, jetzt nehme ich mir diese Zeit. Und natürlich kommt die Frage auf, ja, aber wie kann ich denn Gott sehen, der doch unsichtbar ist? Johannes vom Kreuz sagt einmal, kontemplatives Gebet ist die liebevolle Aufmerksamkeit in Gott zu verharren. Wir sehen Gott, seine Herrlichkeit in der Bibel, in der Natur. Es gibt so viele Orte, wo wir etwas von dieser Herrlichkeit sehen. Und ich denke, das ist der grundlegendste Aspekt der Kontemplation, diese liebevolle Aufmerksamkeit voll und ganz auf unseren himmlischen Vater auszurichten. Und wie all diese Gedanken, die da kommen wollen, wieder ziehen lassen. Und sagen, nein, jetzt geht es um meinen Jesus. Es geht um diesen unglaublich herrlichen, heiligen Gott. Und jetzt kriegt er all meinen Fokus, meine ganze Aufmerksamkeit. Jetzt will ich ihn schauen. Und so der nächste Aspekt, dieses Nachgeben. Es gibt eine Art des Gebets, über die haben wir auch schon zusammen gesprochen. Das ist mehr so die Arbeit. Um das zu ändern, was Gott will, das ist die Bitte und die Fürbitte. Oder? Da arbeitet man intensiv mit Gott zusammen. Es ist anstrengend, man fleht Gott, man ringt um Menschen, die das vielleicht momentan nicht können, um Situationen, wo man sehen will, dass Gott da hineinbrechen kann. Und das ist ganz eine wichtige Form des Gebets. Aber es gibt eben eine andere Form, wo man nicht nach Veränderung strebt, sondern wo man akzeptiert, wie es ist. Und das ist manchmal ganz schön schwierig. Aber zum Beispiel Jesus im Garten Gethsemane, der da mit Gott ringt und letztendlich sagt, Herr, nicht mein Wille geschehe, aber dein Wille. Und das ist auch im Gebet wichtig, dass wir immer wieder zu diesem Punkt kommen und nachgeben. Nicht mein, nicht dein Auswille muss jetzt geschehen, Herr, sondern dein Wille. Ich liefere mich dich aus. Ich vertraue dir. Ein anderer bekannter Theologe hat das so wunderschön, Robert Mulland hat so wunderschön gesagt. Die tiefe innere Haltung einer freudigen Freigabe unseres Lebens und Seins an Gott im absoluten Vertrauen, ohne Forderungen, ohne Bedingungen, ohne Vorbehalte. Es ist weder eine passive Resignation noch eine fatalistische Duldung dessen, was kommt. Es ist vielmehr eine konsequente Haltung, in der wir unser ganzes Wesen aktiv Gott zuwenden, sodass Gottes Gegenwart, Absicht und Kraft durch unser Leben in allen Situationen freigesetzt werden können. Wow, so schön formuliert. Ich wünschte, ich könnte das. Aber er beschreibt etwas, oder? Es ist nicht dieses fatalistische, ja, es passiert ja sowieso, was kommen muss. Ja, dann liefere ich mit dir halt aus. Sondern nein, dieses vertrauensvoll Gott hingeben. Mein Schicksal, diese Situation, diese Person in seine Hände legen und sagen, Herr, ich vertraue dir jetzt, dass es gut kommt. Weil ich weiß, du bist ein guter Gott, der es immer gut meint. Hier bin ich und ich gehöre dir. Und eben nicht als Akt der Unterwerfung, sondern als Hingabe in Gottes Liebe und Güte. Und noch der dritte Punkt, das Ruhen. Bitte und Fürbitte habe ich gesagt, das fühlt sich so wie harte Arbeit an. Aber hier, da arbeiten wir mit Gott zusammen, um sein Reich und sein Leben in dieser Welt zu bringen. Aber in Gottes Gegenwart ruhen ist etwas ganz anderes. Ist ja noch spannend, orthodoxe Juden, die dürfen am Sabbat keine Fürbitte tun. Es ist Arbeit. Aber was sie dürfen, ist in Gottes Gegenwart sein. Und eben deshalb ist dieses kontemplative Gebet, dieses Ruhen bei Gott, eben etwas Beruhigendes. Es fühlt sich ganz anders an als diese drei anderen Gebetsformen, wo wir das letzte Mal, die letzten paar Mal darüber gesprochen haben. Und es geht nicht so sehr um das, was wir tun, sondern um unser Sein bei Gott. Und hat viel mit unserer Identität zu tun. Einfach in Gottes Liebe sein dürfen. Ohne Anspruch. Aber mit dem Zuspruch Gottes. Das ist okay. Du darfst einfach bei mir sein. So schrieb Paulus den Ephesern im Epheser 3, 16 bis 19. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und fest in seiner verwurzelt auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glauben begreifen lernt, wie unermesslich reich und reich euch Gott beschenkt. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und alle Erkenntnis übersteigt. so werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Beschenkt, beschenkt. Aber es heisst, ich muss mich auch beschenken lassen. Wenn ich immer so geschäftig durch den Alltag hindurch stresse, ist es schwierig für Gott zu schenken. Es ist wie an Weihnachten, wenn die Kinder da rumrennen und alles und du ihnen ein Geschenk geben willst, ist es schwierig. Und musst dich mal beruhigen und sagen, so easy, komm, sitz dich mal hin. Ich habe noch was für dich. Nein, ganz ruhig. Es gibt ein Geschenk. Ah, Geschenk. Und sind wir nicht gleich? Und Gott sagt, nein, ruhig. Ist okay. Die Welt geht nicht zugrunde ohne dich. Du darfst dir die Zeit nehmen. Und ich denke, wenn wir das eben lernen, dann entdecken wir auch etwas von der Größe und Fülle und Allmacht Gottes. Dass es auch Momente gibt, wo es ohne mich geht. Dass ich nicht immer alles im Griff haben muss. Nicht immer die Kontrolle haben muss. Weil Gott hat sie doch. Und da darf ich ruhen in seiner Gegenwart. Ihn betrachten. Mich freuen an ihm. Seinem Wort lesen. Staunen über ihn. Ist gut. Ich denke, diese Art des Gebets, dieses Kontemplative, dieses ruhige, dieses schauende Gebet ist so wichtig. Aber es ist auch herausfordernd. Und so fordert uns eben noch einmal zu diesem Vers im 2. Korinther 3,18, oder? Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen ihn wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihn immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Dieses Umgestalten ist das Werk des Herrn, es ist das Werk seines Geistes. Ja, wer gestaltet es um? Der Heilige Geist in dir. Und was musst du tun? Gott anschauen, mit ihm Zeit verbringen. Das Wort ist ja noch ganz spannend. Das Wort, das da gebraucht wird, umgestaltet. Metamorphosis. Und wo kennen wir das Wort her? Die Metamorphose. Der Heilige Geist, wenn wir da Gott anschauen, fängt an, uns aus dieser Raupe, die da am Boden kriecht, in einen wunderbaren Schmetterling zu verwandeln. Der da herumflattert und Gottes Kreativität und Herrlichkeit verkündet, wo immer er sich da niederlässt. Und Gott möchte nicht, dass du da als Wurm rumkriechst an deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie oder wo immer dich Gott hingestellt hast, sondern dass du als wunderbarer Schmetterling da Gottes Gegenwart und Herrlichkeit repräsentieren kannst. Und diese Umgestaltung geschieht, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Und es ist nicht anstrengend, sondern der Heilige Geist tut es in ihm. Das Anstrengendste ist, Zeit dafür zu nehmen, frei zu schaufeln. Aber wer von uns möchte nicht so ein Schmetterling sein? Und dass die Leute zu ihm kommen und sagen, wow, was ist mit dir passiert? Wieso hast du plötzlich so einen Strahlen wie Alex? Sorry, du, sorry. Aber Alex hat es genau gesagt, es hat Menschen um sie herum, wo sie gespürt, die haben ein Strahlen, die haben etwas, da haben sie hat etwas von diesem Schmetterling in ihnen gesehen. Ich weiß nicht, was die Menschen um dich herum sagen über dich. Nimmst du dir diese Zeit des Umgestaltung oder sagst, ich habe mein Billet für im Himmel, das reicht jetzt. Und Bekehrung ist mehr als dass ich ein Billet für den Himmel habe. Sondern dass ich hineinkomme in die Berufung, die Gott für mich hat, als königlicher Priester und Priesterin. Dass ich ein Schmetterling bin in dieser Welt und Gottes Gegenwart repräsentieren, wo immer er mich hinstellt. Und so konnte Paulus voller Zuversicht hinausgehen in diese Welt und Gottes Reich verkünden, wo immer er hingestellt hat, weil er wusste, hey, ich bin dieser Schmetterling, Gottes Reich ist in mir und will durch mich wirken. Das ist auch spannend, oder? Genau so, unser Hirn funktioniert so. Es ist voller Spiegelneuronen. Jetzt hoffe ich, ich sage das richtig, aber wir haben die Ärztin schon fast da, Nadine, du sagst, wenn es falsch ist. Und die schauen die Eigenschaften ab von ihrem Gegenüber. Nadine hat abgeschaut, wie ihre Eltern beten. Und sie macht das jetzt auch. Wenn wir Gott betrachten, dann passiert etwas in unserem Hirn drin und die Neuronen fangen an, das zu sehen, was Gott ist, etwas von seiner Herrlichkeit, und es passiert etwas in unserem Hirn drin. Und da gibt es ganz so einen kleinen Teil des Hirns. Da habe ich noch ein Zitat von einem Hirnforscher. Wenn man lange genug über... Da fängt sich an, etwas zu verändern, das, was wir anschauen. Und da gibt es eben so einen kleinen Teil des Gehirns, der nennt sich, den kann ich gar nicht aussprechen, Anterioren Cingulum. So, genau, danke. Und der ist zwischen dem limbischen System und dem präfrontalen Kortex. Und wenn das stimuliert wird, verlängern sich die Impulse von Wut und Angst. Und das wird stimuliert und es steigert die Gefühle des Mitgefühls und der Empathie. Oder anders gesagt, wenn wir in der Liebe Gottes betrachten und die uns in Christus entgegenkommt, schaltet unser Hirn buchstäblich um. Und es passiert etwas in unserem Hirn drin. Es macht uns zu mitfühlenden, liebevollen Menschen. Aber leider stimmt das Gegenteil auch. Wenn wir Gott als diesen zornigen Tyrannen im Himmel betrachten, dann macht das auch etwas mit uns. Es verändert das Gehirn und man wird ängstlich und aggressiver. Und es gibt Forschungen, die tatsächlich sagen, es zeigt sich, dass Menschen, die ein falsches Bild von Gott haben, oder anders gesagt, umso schlechter ihr Bild von Gott ist, desto religiöser sie werden, desto schlimmer wird das Bild. Genau. Und deshalb ist es so wichtig, dass du ein gesundes Bild von Gott hast. Von diesem lieben, aber auch heiligen Gott, der es immer gut mit dir meint. Und dass du dich so immer wie mehr in das verändern kannst. Ist gut? Also, ihr seid noch da. Jetzt gibt es so drei Dinge, die uns ablenken und dann höre ich auf. Die größten Herausforderungen. Ablenkung. Im Moment, wo du dich hinsitzt und in Gottes Liebe und Nähe kommen willst, da fängt es an. Die Ablenkungsmanöver fangen an, und zwar massivst. Ein Theologe hat mal gesagt, wenn ich die Ruhe und Gottes Gegenwart suche, begegnet mir zuerst der Teufel. Weil das ist das, was er verhindern will. Und er wird dir alles in Erinnerung rufen, was dich gerade noch so beschäftigt, den Einkauf, die Menschen, die nicht so nett mit dir waren, was auch immer. Aber das heißt jetzt nicht, dass das schlecht ist, sondern es zeigt, dass du ein Mensch bist, der denken kann, der ein Hirn hat. Und das wird nie ganz weggehen. Aber es kann mit Üben, kann man lernen, seine Gedanken zu trainieren. Es gibt da ganz gute, tolle Bücher und Podcasts von Dr. Karen Leaf, kann ich euch sehr empfehlen, wo sie sagt, das Hirn ist ein Muskel, den man trainieren kann. Man kann lernen, mit diesen Gedanken umzugehen. Du bist nicht ein Opfer deiner Gedanken. Aber du musst lernen, damit umzugehen, diesen Gedanken loszulassen, wenn sie kommen. Jesus zu überlassen. Und jede Ablenkung ist immer wieder eine Möglichkeit, zurück zu Jesus zu kommen. Aber es ist sehr anstrengend. Ich kann das wirklich, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Dann die Eile in der heutigen Zeit, oder? Alles muss schnell gehen. Und jetzt plötzlich ist das wie so eine Vollbremsung ziehen in deinem Alltag. Und dich zu beruhigen, ruhig zu werden, im Alltag drin. Und da warten 10 Termine und 15 Einkäufe und 20 Menschen. Und jetzt solltest du da ruhig werden. Keine Zeit. Und das ist eine riesen Herausforderung. Da warten noch 3 Netflix-Serien, die neuesten TikTok-Videos, die YouTuber, die wieder Neues gepostet haben, du verlierst deine Flämmchen oder was auch immer. Henry Nguyen hat das mal so schön gesagt. Er hat gesagt, wir sollen mit Gott Zeit verschwenden. Und er meint es jetzt nicht im Sinn, dass wenn wir mit Gott Zeit verbringen, dass das eine Verschwendung ist. Sondern es fühlt sich vielleicht so an für die Seele. Aber wir sollen so großzügig sein mit der Zeit, die wir mit Gott verbringen, dass es sich fast wie Verschwendung anfühlt. So wie die Krieger, die als David mal Durst hatte in der Bibel, gingen sie hinüber zu Sauls Kämpfen und sind da eingedrungen zum König Saul, haben ihr Leben gewagt und sind mit diesem Wasser wieder zurück zu David gekommen. Und David hat gesagt, wow, dieses Wasser, das ist so wertvoll, ich darf das nicht trinken. Und hat es ausgeleert als Opfer für Gott. Gesagt, so wertvoll. Und genau so wertvoll sollte diese Zeit mit Gott sein, dass wir sagen, hey, ich verschwende jetzt einfach Zeit für meinen Jesus. Weil ist es so der Wert und ich liebe ihn so fest. Und er hat es definitiv verdient, meine Zeit mit ihm zu verbringen. Und das wichtigste Ziel des Gebets ist nicht die Lebensveränderung, sondern Gott selbst und unsere Zeit mit ihm. Du siehst immer, wenn ich jetzt mit ihm zusammen bin, jetzt muss da etwas verändert werden, sondern ich darf einfach die Zeit mit ihm genießen. Und noch der letzte Punkt. Die Angst. Denn was immer in dir drin ist, das wird in dieser Form des Gebets an die Oberfläche kommen. Ich habe es vorhin auch schon ein bisschen gesagt. Deine Hass, Angst, Wut, Unsicherheit, all das schlummert in dir und das kommt, wenn es plötzlich ruhig wird, hoch. Und das ist nicht so angenehm. Und plötzlich wird dir bewusst, wie oft du dich im Leben schon abgelenkt hast mit all diesen Medien. Und dich nicht deinen Ängsten, deinem Hass, deinen unguten Gefühlen stellen wirst. Und plötzlich, wenn du jetzt so ruhig wirst und wie so eine Bremse anziehst in deinem Leben, kommen diese Dinge hoch. Der Schmerz in dir drin. Aber der einzige Weg, wie das wirklich gesund und gut abgebaut werden kann, ist mit Gott. Und es ist auch wichtig, dass es bei Gott abgebaut werden kann, weil sonst kommt es irgendwie ganz ungesund und ungut, poppt es wieder hoch. Und genau die Stille, diese kontemplative Gebet schafft Raum, damit dieser Schmerz rauskommen kann. Aber das ist für viele Menschen beängstigend, darum machen sie es gar nicht. Sie wollen nicht mit diesen Gefühlen da konfrontiert werden. Aber wenn du es zulässt, diese Ruhe auszuhalten, dann kommt Gottes Frieden hinein. Und er setzt dich frei, dass du ein glücklicher, ruhiger und gelassener Mensch wirst. Ist gut. Seid ihr dabei, das mal auszuprobieren? Jemand hat mal wunderschön gesagt, wir müssen die Geschwindigkeit der Liebe erlernen. Die Geschwindigkeit der Liebe erlernen. Und uns ganz bewusst dem Diktat dieser Welt entziehen, die uns immer wie mehr vollbuttern will mit allem irgendwelchen Zeugs. Musst du dich wieder frei strampeln und sagen, nein, jetzt nehme ich mir 10 Minuten, eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde einfach Zeit, nur mit meinem Jesus zusammen zu sein. Wie Daniel in der Bibel, der sich auch nicht der Kultur, dem Diktat der Kultur unterworfen hat, als er wusste, wenn ich jetzt bete, das kann mich mein Leben kosten. Und dass wir uns nicht dem Diktat der Kultur, der Anforderungen, was da alles kommt, dem sofort WhatsApp-Nachrichten zurückschreiben, weiß ich nicht was, E-Mails beantworten, noch schnell die Welt retten und so weiter. Sondern sag, nein, ich nehme mich da jetzt raus. Ich lege mein Handy ab, lege es auf die Seite und jetzt ist meine Jesus-Zeit. Meine Gott-Zeit. Und diesen Gebetsrhythmus kultivieren, wie letztes Mal, als ich über das Schema-Gebet gesprochen habe, Schema, 3-mal am Tag bei den Juden, ich weiß nicht, was dein Rhythmus ist, aber dass du immer wieder so Momente im Tag einbaust, wo du in dein Zuhause bei Gott zurückkehren kannst. Und diesem Zuhause etwas von seiner Liebe, von seiner Herrlichkeit erleben darfst und erlebst, wie du dich selber in diese Helligkeit hineinverwandelst und immer wie mehr zu diesem wunderschönen Schmetterling wirst. Amen.